Hallo und herzlich willkommen zu Dev Radio hier auf Radio Free FM. Wir sind euer discordisches Computermagazin des Chaos Computer Clubs Ulm.
Hallo.
Und heute ist es mal wieder soweit. Im Studio sind Hannes und ich. Hallo Hannes.
Hallo Matu.
Ja, Dev Radio sendet jede gerade Kalenderwoche und heute mit dem Thema Big Brother Awards.
Ja.
Die Big Brother Awards wurden letzte Woche Freitag verliehen, am 1. April.
Es war kein Aprilscherz.
Es war kein Aprilscherz, die wurden wirklich verliehen. Ja, und wir sind mal wieder live im Studio und live im Studio bedeutet, ihr könnt uns auch live im Studio anrufen. Und dazu haben wir eine Telefonnummer hier ins Studio, die kriegt ihr jetzt.
Wie ich mir die einfachste Nummer Deutschlands merke, ich kann 938 Liter Wein trinken, habe dann 62 Promille und muss anschließend 99 Tage auf Entzug.
Also, wenn ihr uns anrufen wollt, dann wählt ihr einfach die Telefonnummer 0731 938 6299. Ja, Big Brother Awards. Hannes, was sind denn eigentlich die Big Brother Awards?
Ja, die Big Brother Awards sind Awards, die man eigentlich eher ja als Anti-Awards bezeichnen könnte sozusagen. Also es sind Preise für Firmen, Personen, Institutionen, wenn die was falsch gemacht haben, um das zu zeigen, was sie falsch gemacht haben, wie schlimm das, also wie sie es falsch gemacht haben, solche Dinge. Und im Speziellen geht es eben darum, was sie falsch gemacht haben beim Datenschutz.
Genau, Big Brother, das ist ja so diese Sendung gewesen, wo Leute irgendwo zusammen wohnen und rund um die Uhr überwacht werden und gefilmt werden.
Oder halt eben der Big Brother aus, war doch bei 1983, kommt ja doch auch, ist das ja auch so ein bisschen irgendwie, das ist also eine Gesellschaft, in der alles überwacht wird eben. Big Brother is watching you.
Genau. Und veranstaltet wird der Big Brother Award vom Föbot. Das ist ein Verein, ja, relativ CCC-nah. Mhm. Er ist in Bielefeld, wo man sich hier drüber streiten kann, ob das überhaupt existiert. Und ist jetzt 2011 bereits zum 10. Mal verliehen worden. Letztes Jahr, 2010, gab es keine Verleihung. Früher war das immer im Herbst. Und es wurde jetzt aber ins Frühjahr 2011 verschoben. Ich weiß nicht, wie die kommenden Jahre das gehandhabt wird, ob das wieder im Herbst sein wird oder ob das jetzt dauerhaft ins Frühjahr verschoben wurde.
Vielleicht wollten sie einfach noch mal ein bisschen, damit sie das gesamte Jahr auch wirklich überblicken können, sozusagen es dann im nächsten Jahr im Frühjahr machen und haben es deswegen ein bisschen verschoben. Könnte sein, dass 2011 sozusagen für das gesamte Jahr 2010 dann eben ist. Das können wir jetzt nicht so genau sagen.
Ja, die Verleihung war letzte Woche am Freitag, 1. April, habe ich ja bereits gesagt. Und ja, letzte Woche hatten wir allerdings keine Radiosendung. Das heißt, wir reden heute darüber. Aber ich glaube, wir spielen euch erstmal eine Runde Musik.
Ja.
Die Musik kommt heute wieder von Hannes. Und was wäre denn das erste Lied?
Das erste Lied wäre jetzt von Professor Click, My Advice.
My Advice. Okay, bis gleich. Viel Spaß mit dem Song.
Very dear friends. We'll be right back.
So, herzlich willkommen zurück zu Def Radio hier bei Radio Free FM, dem freien Ulmer Radiosender. Unser Thema heute sind die Big Brother Awards, organisiert vom Föbut e.V.
Genau, und wir haben uns gedacht, vielleicht sagen wir jetzt nochmal kurz ein bisschen was, was denn der Föbut überhaupt ist. Also laut eigener Webseite setzt sich der Föbut seit 87 für Bürgerrechte und Datenschutz ein.
Das ist genauso alt wie ich.
Oh, ja. Aber was heißt eigentlich Föbut? Das finde ich jetzt gerade hier gar nicht.
Ich wusste es mal. Das schlagen wir nach. Ja, und der Föbut, ja, beim gerade die Computermenschen Chaos Computer Club, da geht es ja öfter um Daten, um Datenschutz, um Bürgerrechte auch. Und dann war aber die Idee, ja, es reicht uns eigentlich nicht. Die wollten einen eigenen Verein noch für machen, wir wollten noch mehr dafür machen, und so ist eben dieser Föbut entstanden. Und da gibt es auch einen tollen Podcast dazu. Ich glaube, es war ein Chaos Radio Express von Tim Pritlove.
Den habe ich dann nicht gehört. Ich habe noch nicht alle gehört.
Der ist super. Den kann ich sehr empfehlen. Ich weiß die Nummer nicht auswendig, aber wir werden es auf unserer Website verlinken. Apropos Website, wir haben eine Website zu Def Radio. Das ist nämlich www.defradio.de. Schreibt man DEV Radio. Und dort findet ihr alle möglichen Informationen, nämlich zu jeder Sendung gibt es eine eigene Seite mit der Nummer, mit den Liedern, die wir gespielt haben, mit noch ein paar Informationen und Links. Und insbesondere könnt ihr dann auch, wenn die Sendung geschnitten ist, die Sendung als Podcast herunterladen.
Genau.
Und außerdem findet ihr dort nochmal unsere Telefonnummer. Das war die 0731 938 6299, falls ihr uns im Studio anrufen wollt. Und die Zugangsdaten oder die Daten unseres IRC-Chats, nämlich live zur Sendung könnt ihr der Chat ist immer da, aber ihr könnt da live mit uns hier im Studio chatten, und zwar auf dem IRC-Server des Bürgernetzes, irc.bn-ulm.de, im Channel Def Radio.
Genau, wir freuen uns darauf, dass ihr hier multimedial mit uns in der Sendung mitmacht oder so.
Genau, und neuerdings haben wir auch einen Twitter-Account. Das vergesse ich immer noch ein bisschen, weil das relativ neu ist.
Def-Radio.
Und in Planung ist ein Multi-User-Chat auf XMPP-Protokoll.
Ja.
Aber das
braucht noch ein Weilchen vermutlich.
Oh nö, das ist schon relativ weit. Okay. Wir müssen nur noch einen Bot schreiben, der dann IRC und MUG verbindet.
Ah, ja.
Und der wurde auch schon begonnen. Ich glaube, der ist schon relativ weit. Aber
okay. Wir haben jetzt auch gerade nochmal nachgeschlagen in der Wikipedia, was denn Föbut heißt. Verein zur Förderung des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs.
Genau, also Förderung des Datenverkehrs. Ja, da ist auch so die Geschichte. Früher die Mailboxen, dass sich Leute eben, bevor es diese Sache mit Web und E-Mail so ins Rollen kam, dass die Leute sich eben ja austauschen konnten, kommunizieren, weil Kommunikation ist wichtig und Kommunikation und Information sind Macht.
Ja.
Und damit es eben nicht in den falschen Händen ist, da setzt sich der Föbut dafür ein, dass es eben für die Bevölkerung, für alle verfügbar ist. Ja, die genau. Big Brother Awards, also Anti-Awards, werden ausgezeichnet, diejenigen, die die schlimmsten Datenskandale verursachen.
Oder allgemein einfach keinen Datenschutz betreiben oder ähnliches. Also nicht nur die mal Daten verlieren, sondern die sie einfach nie irgendwie schützen oder so, die natürlich auch, ja,
ganz furchtbar damit umgehen.
Genau.
Und
1984 heißt der Roman.
Stand, hast du es gerade auf der Webseite gefunden,
ja,
vom Big Brother Awards. Ja, also die 10. Big Brother Awards wurden letzten Freitag verliehen. Und also 1. April, vorletzten Freitag eigentlich schon. Und diese Awards sind in Kategorien aufgeteilt, in denen diese verliehen werden. Ich zähle die einfach mal auf. Da gab es dieses Jahr zumindest die Arbeitswelt, Behörden und das war eine Kategorie, dann Behörden und Verwaltung. Kategorie Technik, Kategorie Verbraucherschutz, Kategorie Kommunikation, Kategorie Politik Und in diesem Jahr gab es eine Sonderkategorie Neusprech. Da kommen wir noch drauf.
Mhm. Was auch toll wäre, fällt mir gerade so ein irgendwie. Ja, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Egal. Ja, genau, doch, ein Preis für das Lebenswerk oder sowas wäre ganz besonders toll.
Das wäre super, ja. Ich hätte da schon so einen Kandidaten.
Ja.
Ja, Big Brother Awards, das war dieses Jahr das erste Mal, dass ich mir die Verleihung angesehen habe.
Die ich konnte leider nicht.
Big Brother Awards werden in Bielefeld verliehen.
Mhm.
Und ja, in dort werden die es ja verliehen. Und es gibt einen Live-Video-Stream im Internet. Ich glaube, per sonstigen Medien wird es nicht unbedingt übertragen. Ich habe nichts gefunden, aber
ich wüsste nicht,
wo. Auf bigbrotherawards.de gibt es dann eben einen Link zum Stream. Gut, jetzt im Moment bringt er nicht so viel, weil es dauert ja eine Weile, bis die nächsten Awards kommen. Ja, aber eben, ich habe mir das dieses Jahr zum ersten Mal angesehen. Ich habe schon früher viel davon gehört, aber mich noch nie so näher damit beschäftigt. Und ich glaube, das geht vielen Leuten so. Kennst du Leute, die sich das anschauen, die da irgendwie öfter waren oder die?
Nicht wirklich. Also ich muss auch sagen, ich habe es auch noch nie selber angeschaut und alles. Ich habe auch nur davon gehört, mehr oder weniger. Deswegen, ja.
Also es gibt viele Leute, die davon gehört haben. Aber wenig Leute, die sich wirklich mal näher damit beschäftigt haben. Und deshalb erzählen wir euch heute ein bisschen darüber.
Genau.
Und ja, vielleicht schaut ihr dann beim nächsten Mal rein, wenn die Big Brother Awards verliehen werden.
Ja, ich finde ja den Termin, den sie jetzt gewählt haben, richtig toll. Den sollten sie weiterhin benutzen. Den
1. April,
das ist genau der richtige Termin für so ein Award. Weil das sind alles Sachen, die man eigentlich nicht glauben möchte. Und die halt dann doch leider wahr sind.
Ja, das stimmt. Ja, sollen wir einfach mal anfangen mit dem Preisträger?
Ja, ich denke, das können wir machen.
Okay, wir gehen das der Reihenfolge nach durch, wie die Preise verliehen wurden. Und zwar den ersten Preis in der Kategorie Arbeitswelt hat der Deutsche Zoll bekommen und damit das Bundesministerium für Finanzen. Und warum haben die das bekommen? Die haben es bekommen für die Unterstützung für diese Idee, dass sich Unternehmen als sichere Exportdiensteanbieter zertifizieren lassen können. Jetzt so eine Zertifizierung ist jetzt erstmal von sich aus nichts Schlechtes.
Es macht ja auch Sinn, wenn man sagt, die haben irgendwie, ja, wir wissen, dass die sicher sind sozusagen. Wir haben schon 50 Milliarden Pakete von denen irgendwie untersucht und keines war schlecht. Und irgendwie so in die Richtung, da können wir ein bisschen weniger untersuchen, das wird schon passen, wir können denen halbwegs vertrauen. Also
genau, und darum geht's. Also das sind so die Folgen. Wenn sie zertifiziert sind, werden sie weniger oft vom Zoll kontrolliert. Ansonsten werden sie eben öfter kontrolliert. Das ist schon so ein bisschen schikanemäßig. Aber
ja.
Warum sie eigentlich den Preis dafür bekommen haben, sind die Bedingungen dieses Zertifikates. Nämlich, diese Zertifizierung bringt mit sich, dass diese Unternehmen ihre Mitarbeiterlisten mit russischen Antiterrorlisten vergleichen müssen. Also mit Listen von Terroristen des russischen Geheimdienstes.
Also Terroristen, von denen die Russen denken, dass sie Terroristen wären.
Genau.
Leute, von denen die Russen denken, dass sie Terroristen
sind. Also objektiv kann man das ja gar nicht sagen.
Genau.
Und ja, wenn jetzt ein Mitarbeiter auf so einer Liste zu finden ist, dann ist er sofort zu entlassen. Andernfalls wird es damit sanktioniert, dass dieses Unternehmen nicht mehr nach Russland liefern darf.
Mhm.
Außerdem muss man einwilligen, dass der russische Geheimdienst Stichproben in seiner Online-Stichproben der Mitarbeiterverwaltung macht. Also wenn die irgendeine Software haben, mit denen sie ihre Mitarbeiter verwalten, dann müssen sie darauf Zugriff gewähren. Genau. Und nicht zertifizierte Stellen bzw. Unternehmen, die nicht diese Antiterrorlisten-Vergleiche machen, die bekommen dann noch weitere Nachteile. Zum Beispiel bekommen die von Gazprom kein günstiges Gas mehr geliefert.
Ja, also sehr komisch, sehr dubios. Vor allem, du hattest was erzählt, irgendwie, dass irgendeine Schokoladenfirma plötzlich nicht mehr liefern durfte.
Ja, ich habe schon wieder den Namen vergessen, aber es gab irgendeine angebliche Terroristin, auf diesen Listen und es gibt eine Schokoladenherstellerfirma, die den gleichen Namen hat wie der Vorname von dieser Dame. Und der Schokoladenhersteller durfte dann keine Schokolade mehr nach Moskau liefern.
Ja, kann ich voll und ganz verstehen. Die gesamte Schokoladenfabrik ist ja eigentlich nur Fassade, um schreckliche journalistische Aufgaben zu erledigen oder sowas. Oder halt irgendwie terroristische Aufgaben, je nachdem. Das ist bei Russen nicht unbedingt immer ganz so klar unterscheidbar.
Ja. Und dafür, dass eben der deutsche Zoll bzw. das Bundesministerium für Finanzen das unterstützt, wofür es übrigens in Deutschland keine rechtliche Grundlage gibt, also es passt überhaupt nicht mit irgendwelchen Datenschutzbestimmungen zusammen. Grundlage dafür ist ein russisches Gesetz.
Das dafür, dann plötzlich bei uns angewendet wird.
Dafür erhält der deutsche Zoll den Big Brother Award 2011. Und auch wir vom Chaos Computer Club Ulm gratulieren hiermit den deutschen Zoll herzlich für diesen Preis.
Auf jeden Fall. Wir haben hier gerade noch eine Nachricht im Chat bekommen, dass die Schokoladenfirma irgendwie Feodora oder so hieß.
Richtig, ich glaube, das ist korrekt. Danke, Phil. Feodora, die Schokoladenfirma und der Name der so schlimmen Terroristin. Ich weiß nicht, was sie gemacht haben soll.
Aber ja. Ja. Sollen wir zum nächsten weitergehen, oder?
Gleich zum nächsten? Okay.
Ja, ich denke, einen machen wir noch, danach machen wir dann wieder Musik. So,
gut. Ein bisschen. Die nächste Kategorie ging, oder der nächste Preis ging für die Kategorie Behörden und Verwaltung. Und zwar für etwas, das uns alle extrem stark betrifft. Und zwar erhält den stellvertretend für den gesamten Zensus, der Vorsitzende der Zensuskommission. Das Projekt ist unter Zensus 2011 bekannt wurde, nämlich die Volkszählung Deutschlands, was aber eigentlich nicht eine Zählung des Volkes ist, sondern eine komplette Erfassung aller Daten oder zumindest extrem vieler Daten der gesamten Bevölkerung. Also eine Volkszählung an sich natürlich auch wieder nichts Schlechtes, kann man mal sagen, ja, es ist
vielleicht macht schon mal Sinn, ab und zu mal vielleicht so grob zu wissen, wie viele Leute haben wir denn und sowas, könnte Sinn machen, aber ja, die Ausführung.
Jetzt kommt das große Aber, genau, nämlich, also erstmal bei der Volkszählung, es werden ja nicht alle Leute befragt beim Zensus, aber zur Vorbereitung wurde von jedem einzelnen Einwohner Deutschlands wurden bereits Daten von den Meldeämtern an die zuständigen Landesämter übermittelt. Und das ist eine ganz schöne Liste von Daten. Und
also das sind irgendwie hier so 27 Punkte erstmal so, die direkt so übermittelt werden, sowas wie Adresse und so Zeugs. Also
ja, vielleicht ist es doch ganz interessant zu wissen, was das ist.
Sollen wir sie alle runterzählen?
Ja.
Erzählen?
Ja. Ja, okay. Also es hat mich einfach so platt gemacht. Das war, als ich das Laudatio gehört habe, war ich auch erstmal so platt. Also ich wusste schon, man will vieles nicht, was die in dieser beim Zensus machen, aber dass bereits aber so im viel. Vorfeld von jedem von uns so viel Daten übertragen wurden, die auch nicht wieder gelöscht werden, einfach von denen, also fangen wir einfach mal an, bereits vor jetzt in den letzten Jahren von den Meldeämtern an die Landesämter übermittelt wurde, waren.
Erstens, Ordnungsnummer im Melderegister, ja.
Ja, dann Namen, nämlich Familienname, auch frühere Namen und die Vornamen.
Straße, Straßenschlüssel, Hausnummer und Anschriftenzusätze.
Dann brauchen wir natürlich den Wohnort, die Postleitzahl und den amtlichen Gemeindeschlüssel.
Tag der Geburt.
Standesamt und Nummer des Geburtseintrags.
Geburtsort einschließlich erläuternder Zugehörigkeitsbezeichnungen.
Bei im Ausland geborenen der Geburtsstaat.
Geschlecht.
Staatsangehörigkeiten.
Familienstand.
Wohnungsstatus, also ob das die alleinige Wohnung ist, Haupt- oder Nebenwohnung.
Anschriften und Wohnungsstatus in der Gemeinde, aus der die Person zugezogen ist.
Anschrift der zuletzt bewohnten Wohnung in der Gemeinde.
Tag des Beziehens der Wohnung.
Jetzt habe ich die Zeile verloren. Wo sind wir denn gerade? Tag des Zuzugs in die Gemeinde.
Herkunftsstaat bei Zuzug aus dem Ausland.
Tag der Anmeldung bei der Meldebehörde.
Tag des Wohnungsstatuswechsels.
Familienname, frühere Namen, Vornamen, Tag der Geburt und Ordnungsnummer des Ehegatten oder des eingetragenen Lebenspartners oder der eingetragenen Lebenspartnerin.
Familiennamen, frühere Namen, Vornamen, Tag der Geburt und Ordnungsnummer der minderjährigen Kinder sowie Familienname, Vorname, Tag der Geburt und Schlüssel- und Ordnungsnummer der gesetzlichen Vertreter.
Tag der letzten Eheschließung oder Begründung der letzten eingetragenen Lebenspartnerschaft.
Tag der Auflösung der letzten Ehe oder letzten eingetragenen Lebenspartnerschaft.
Anschrift des Wohnungsgebers.
Informationen über freiwillige Anmeldung im Melderegister.
Übermittlungssperre nebst Grund der Übermittlungssperre.
Rechtliche Zugehörigkeit zu einer öffentlich-rechtlichen Religionsgesellschaft.
So, wir haben jetzt, ich glaube, mehrere Minuten gebraucht, um diese Liste vorzulesen. Und da fragen wir uns doch ein bisschen, warum das benötigt wird, nur um Leute zu zählen.
Vor allem, weil das ja nicht das Einzige ist. Also das ist ja nur das, was aus den Einwohnermeldeämtern kommt.
Genau, das ist nicht das Einzige. Und die Daten werden mehrfach übertragen. Mhm. Mich zur Vorbereitung, hier steht dann, die wurden schon übertragen, dann nochmal zum 9. Mai, dem Stichtag der Volkszählung, und nochmal zum 9. August, wahrscheinlich zur Auswertung oder sowas.
Ja, mal. Damit man eben weiß, zur Vorbereitung grob einschätzen kann, wo wie viele Leute wohnen sozusagen. Dann eben, wenn man dann anfängt und dann, wenn man es dann fertig ausgewertet hat, nochmal zum Überprüfen, ob jemand umgezogen ist, vermutlich. Aber was man alles, vor allem so Sachen wie also bei einer Person werden dann alle Daten der Kinder noch gleich mit übertragen oder gesetzliche Vertreter oder Ehepartner. Ja. Und
wenn man Vermieter ist, dann muss man auch noch die Namen seiner Mieter angeben und so. Ja. Das stand auch noch irgendwo in dem Artikel drin.
Ja, also sehr viele Daten, die eigentlich für eine reine Volkszählung, wie ich mir das jetzt vorstelle, gar nicht nötig ist. Eine Volkszählung heißt, ja, hier Familie, wir sind 5 Leute, danke, tschüss.
Mhm. Und du hast auch schon gesagt, das sind nicht die einzigen Daten, nämlich weitere Daten kommen von der Agentur für Arbeit.
Ja.
Und da kommt dann nochmal so eine Liste, die auch fast so lang ist wie unsere jetzige. Ich glaube, die müssen wir jetzt nicht nochmal vorlesen.
Ja, halt auch so irgendwie, wo man arbeitet, wie viel Geld man bekommt, mehr oder weniger, irgendwie alle möglichen Sachen.
Schulabschluss, Ausbildungsstatus.
Ja.
Und so weiter und so fort.
Und Beamte dürfen natürlich noch mehr, also für Beamte wird noch mehr übertragen und so.
Weil ja, also Beamte sind ja nicht bei der Agentur für Arbeit so gelistet. Die haben nicht so viel Daten über die. Deshalb haben die sich ganz schlau gedacht, ja, alle Behörden sind meldepflichtig dafür. Das heißt, das wird dann direkt von den Behörden die Daten abgefragt, wo diese Beamten arbeiten.
Genau.
Ja, dann geht es noch weiter, nämlich die sogenannte Haushaltsstichprobe, wo dann Befrager zu Leuten nach Hause kommen und diese Fragebögen ausfüllen lassen. Davon sind 10% der Bevölkerung betroffen.
Ich bisher, soweit ich weiß, zum Glück nicht.
Ja, weißt du, wie das ist?
Ich dachte, man Post bekommen? Müsste schon, also wenn es am 9. Mai anfängt, dann müsste man vermutlich schon einen Brief bekommen haben.
Ja, also wenn man da betroffen ist, sollte man Post bekommen haben.
Das Problem ist, ihr müsst dann leider, weil sonst muss man 5.000 € zahlen und trotzdem ausfüllen.
Ja, also falls jemand so einen Brief bekommen hat und uns sagen möchte, was da so drin steht, ihr könnt uns gerne anrufen oder im Chat schreiben. Die Telefonnummer wäre die 0731 938 6299. Noch einmal 0731 938 6299. Oder ihr schaut im IRC-Chat vorbei, dem Server irc.bn-ulm.de im Channel DevRadio. Alles gibt's auch nochmal nachzulesen auf unserer Website www.devradio.de. Und wir sind noch nicht fertig mit der Volkszählung, nämlich wir sind jetzt bei der Haushaltsstichprobe. Ja, bei der Haushaltsstichprobe, irgendjemand muss ja zu den Leuten nach Hause gehen und diese Fragebögen ausfüllen lassen. Und das sind dann irgendwelche Leute, die sich dafür beworben haben. Und wie werden die bezahlt oder wie bekommen die ihre Entschädigung? Die bekommen pro ausgefüllten Fragebogen maximal 7,50 Euro.
Mhm.
So, jetzt aber, die bekommen diese 7,50 Euro nur, wenn der vollständig ausgefüllt ist und auch direkt wieder mitgebracht wird von demjenigen, der da in die Haushalte läuft und diese Fragebögen verteilt. Weil man darf die auch da behalten und selber ausfüllen und dann per Post dahin schicken. Dann bekommt dieser Befrager aber nur 2,50 Euro. Das heißt, die werden versuchen, gleich alles mit auszufüllen und dann bekommen die das natürlich auch mit, genau. Diese Leute.
Stellt euch doch einfach mal vor, da kommt irgendwie so eine wildfremde Person mit so einem tollen Fragebogen und sagt, sie werde jetzt hier von der Kommission und dann, ja, aber bitte gleich ausfüllen, ich komme kurz mit rein und helfe ihnen dabei und hier müssen sie...
Wenn ich jetzt bei dir klingel,
ja,
und ich sage... Ich habe hier diesen Fragebogen zum Zensus 2011 und du bist rechtlich verpflichtet, den auszufüllen. Wie verifizierst du eigentlich, dass ich das darf, dass ich berechtigt bin, das zu machen?
Also vermutlich kann ich schon mal einen ersten Ausfalltest daran treffen, dass ich mal so halbe gesehen habe, wie die Fragebögen eventuell aussehen sollen. Aber mehr weiß ich auch nicht.
Ja, genau. Es ist nämlich, also wenn ich wüsste jetzt nicht, wenn jemand zu mir kommt, wüsste ich jetzt nicht, wie das,
also ich würde halt dann mal schauen, dass der irgendwie sich ausweisen kann, sinnvoll.
Und wenn, sobald mir da irgendwas Spanisch vorkommt, würde ich es auch lassen, weil sowas kann natürlich auch missbraucht werden. Mhm. Zum Beispiel NPD-Landesvorstände haben offen dazu aufgerufen, sowas diese Zensus zu missbrauchen und rumzulaufen und ja, eben Leute auszuspionieren, was die machen, ob die gegen rechts sind oder wie auch immer. Also, wenn euch jemand danach fragt und er sagt, er kommt wegen der Volkszählung, dann seid da vorsichtig und im Zweifelsfall, ja, sagt...
Jetzt solltet ihr eigentlich einen Brief bekommen haben, da steht bestimmt irgendwo eine Telefonnummer drauf, dann würde ich da... dann auf jeden Fall anrufen und dann irgendwie alles fünffach cross-checken, also hin und her überprüfen und versuchen irgendwie rauszufinden, kann die Person wirklich das sein, was sie sagt oder ist sie es nicht.
Und wenn man sich nicht sicher ist, dann weigert man sich eben und wartet, bis die Polizei kommt und die das klärt. Die wird es dann hoffentlich...
Ja, das Problem ist, wenn man dann nachher plötzlich doch 5.000 Euro oder sowas zahlen
muss. Nein, ich weigere mich ja nicht, das Teil auszufüllen. Ich weigere mich nur, diesem Menschen zu alles vertrauen. Zu sagen, was...
Genau.
Ja, also genau. Was ich vor allem auch machen würde, ich würde den Fragebogen da behalten und dem mal gleich gar nichts sagen.
Also ja, wenn Sie wirklich von der Zensuskommission sind, dann geben Sie mir den Bogen, ich fülle den dann aus und schicke den dann auch zurück. Tschüss, danke. Beziehungsweise, ja, dann werfen Sie den Bogen doch in den Briefkasten und Türe zu. Oder gar nicht an die Türe gehen, sondern über so Fernsprechdings. Das ist auch immer ganz toll. Ja, also sehr komisch, sehr dubios, sehr viele komische Daten, die jeder irgendwo irgendwie bekommt. Und so, wie war es am Ende, also 4 Jahre nach Ende der Dings müssen die erst wieder gelöscht werden oder so?
Genau, also Namen, Geburtsdatum, Anschrift werden erst 4 Jahre später gelöscht. Das heißt, das ist alles personifiziert gespeichert, wird auch in derselben Datenbank gespeichert. Wenn man nicht beantwortet, dann drohen Bußgelder bis zu 5.000 Euro. Und
ganz komisch.
Die Grundlage für den Zensus 2011 ist eine EU-Verordnung, die eben sagt, dass EU-Staaten sowas durchzuführen haben. Deutschland hat damals dafür gestimmt.
Ja. Können Sie jetzt nicht dagegen irgendwie sagen, ja, wir müssen das ja leider nur, weil EU und so.
Ja. Scrollst du mal auf der Website da ganz runter, da muss noch ein Zitat sein, das ich noch gerne anbringen wollte, nämlich aus dem Laudatio zum Big Brother Award für den Zensusvorsitzenden. Genau, nämlich der Vorsitzende der Zensuskommission, Professor Dr. Gerd G. Wagner, hat den Preis abgeholt. Er war der, glaube ich zumindest, doch, richtig. Mhm. Ja, richtig. Er war nämlich der Einzige, der letzte Woche Freitag diesen Big Brother Award abgeholt hat und hat dort eben auch nochmal diese Sache verteidigt. Und was er nämlich gesagt hatte in seiner Rede war, beim Zensus werden doch vergleichsweise langweilige Daten erhoben für Marketingzwecke, sind die total ungeeignet. Nee, er hat es nicht dort gesagt, er hat es früher mal bereits gesagt gehabt. Genau.
Am 3. März mal ausgesagt. Also natürlich, man kann aus den ganzen, welchen Familienstand man hat, ob man gerade irgendwie geschieden wurde, das sind alles so langweilige Daten. Marketing-Leute, die kommen ja nicht auf die Idee, dann irgendwie Partnersuche oder sowas anzubieten. Schon allein mal bei dem Beispiel. Oder ist ja auch nicht wichtig jetzt zu wissen, also nicht nichts Besonderes zu wissen, wie viele Kinder die Person hat und welche Alter diese Person diese Kinder haben oder sowas. Für Marketingzwecke vollkommen ungeeignet.
Ja, und wir auf jeden wissen Fall, eben, also ja. Im Chat haben wir eine Meldung, nämlich, dass wer bisher keinen Brief bekommen hat, ist noch nicht draußen aus diesen 10% Haushaltsstichproben Menschen. Das ja, ist jetzt doch etwas unangenehm.
Es gibt irgendwie so drei Phasen und eventuell haben die dann schon den Brief und manche noch nicht. Und
das heißt, selbst wenn ihr bisher noch nichts gehört habt, seid ihr noch nicht aus dem Schneider. Und es könnte immer noch sein, dass derjenige, der diese Befragung macht, euch noch einen Brief einschmeißt und sagt, wann er vorbeikommt.
Und da wird wohl irgendwie dann halt ein Termin ausgemacht. Also könnt ihr euch vielleicht ein bisschen sicher sein, dass also die Person, die euch irgendwie unter der Nase rumführen muss halt vorher auch noch einen Brief einwerfen. Und der so aussieht, als wäre er von der Zensuskommission und dann vertraut ihr der erst. Oder auch nicht eben.
Ich habe irgendwie keine Lust darauf.
Nein, ich auch nicht. Also ganz komisch.
Naja. Zur Beruhigung hören wir uns nochmal Musik
genau,
an.
Genau, und zwar tolle Musik von Pornophonique.
Ah, Pornophonique, toll. Mhm.
Space Invaders, aber im Procacci Remix.
Procacci Remix, und nach der Musik melden wir uns wieder mit den weiteren Preisträgern des Big Brother Awards 2011.
Game is over now. A space. brain of the sad, sad robot, and it's driving him insane. He can turn back time and history, so his life became a misery. He has to face the destiny, nobody cares anymore. Sad, sad robot, sad, sad robot, sad, sad robot all alone. He's a sad, sad robot, he's a sad, sad robot, he's a sad, sad robot, he's so alone.
Herzlich willkommen zu Death Radio hier auf Radio Free FM, eurem freien Ulmer Radiosender. Unser Thema heute sind die Big Brother Awards. Und
ja, wir hatten jetzt gerade noch zwei Lieder gespielt und das letzte war Sad Robot, auch von Pornophonik. Kennen vermutlich sehr viele. Ja, einfach. Pornophonik sind toll.
Genau, und ich habe eigentlich gerade Sachen auf der Website eingetragen, aber irgendwie sieht die Website gerade komisch aus bei mir. Auf unserer Website nämlich www.defradio.de. Ich hoffe, bei euch sieht das besser aus als bei mir. Ich muss mal meinen Cache leeren. Okay, Thema Big Brother Awards. Und wir hatten noch nicht alle Preisträger von diesem Jahr.
Ja, es gibt noch ein paar.
Es gibt noch ein paar. Und zwar in der Kategorie Technik geht der Preis an die Modemarke Pattery. Ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Ich glaube schon.
Bestimmt, bestimmt.
Ich glaube schon.
P-E-U-T-E-R-E-Y. Oder Pewtery oder Pattery oder Pattery. Ja. Irgendwie so.
Ja, wofür haben die ihren Preis bekommen?
Ja, die haben ganz tolle Technik benutzt, deswegen ist es auch in der Kategorie Technik. Hattest du schon gesagt?
Ja.
Ja, genau. Die haben ganz tolle Technik benutzt, die ja jeder schon kennt und die jeder auch ganz toll findet, nämlich dieses RFID. Und die haben das so gemacht, wie wir schon immer gesagt haben. Also ich auf jeden Fall habe das immer schon gedacht, ja, wieso macht man das nicht so? Weil man nimmt da irgendwie so Tags und dann trackt man die in einem gesamten Gebäude. Das haben die auch gemacht. Nur haben die Tags, diese RFID-Chips, in die Kleidung ihrer Mitarbeiter eingenäht. Und die Mitarbeiter mussten eben diese Kleidung halt tragen und eben die Tags durften sie auch nicht entfernen, da stand da drauf, nicht wegschneiden und sowas. Und damit haben die dann die im Gebäude tracken können. Also wirklich so im gesamten Gebäude irgendwie, ja.
Ja, das war schon Vergangenheit und jetzt ging es eben darum, dass es noch ein Stück frecher wurde, nämlich dass Pattery so eben auch eingenähte RFID-Tags hat und eben, das ist ja okay zur Verwaltung und zu sagen, ja, da kann man besser Inventur machen und man kann besser sagen, wo befindet sich das Kleidungsstück gerade und so, ist ja in Ordnung, aber die waren so frech, das dem Kunden nicht zu sagen, diese Teile nicht zu deaktivieren und sogar drauf zu schreiben, do not remove this label.
Ja.
Also drauf zu schreiben, hier nicht entfernen. Das ist ziemlich unverschämt. Und für diejenigen, die RFID nicht kennen, das sind Chips, also Speicher, wie beschreibt man das?
Das sind wie auf so eine Kreditkarte irgendwie, so eine EC-Karte, da ist so ein kleiner Chip, der hat da so 6 Kontakte, diese Golddinger wie bei den alten Telefonkarten. Und sowas, nur halt, dass es die Kontakte nicht mehr braucht.
Genau, man kann das per Funk auslesen und das Tolle daran ist, jeder dieser Chips ist weltweit eindeutig.
Ja, auf jeden Fall. Ja, doch, sollten. Ja, ist er. Genau.
Was bedeutet, jeder kann dadurch, also dieser Chip kann einfach eindeutig zugeordnet werden. Und was passiert jetzt, wenn ihr euch so ein Kleidungsstück kauft mit so einem Tag drin? Diese Tag hat eben eine Nummer, die kann jetzt euch direkt persönlich nicht so zugeordnet werden. Außer vielleicht, ihr habt mit Karte gezahlt an der Kasse,
genau,
dann habt ihr nämlich schon einen Namen. Und was dann passiert, wenn ihr aus dem Laden rausgeht, weiß das Geschäft, ihr habt diesen Laden verlassen. Wenn ihr irgendwann wieder mit diesem Kleidungsstück, wenn ihr das anhabt und zurückkommt, weiß es, ah, der ist wieder da. Genauso wissen andere Geschäfte auch dieses, wo das ist und ja.
Also so, ja. Vielleicht dazu, solche RFID-Tags habe ich jetzt auch irgendwie erst vor einer Weile in einem Kleidungsstück von irgendeiner großen Kleidungsdings irgendwie gefunden. Da stand da, war aber so schön so eine Linie drauf markiert, wo man es dann abschneiden kann. Also es war halbwegs okay, weil die sollte man auch abschneiden, weil die haben sich irgendwie, die wurden deaktiviert, damit man rausgehen kann, dass die haben die halt eben, um zu überprüfen, ob die Ware schon bezahlt wurde. Aber in der Waschmaschine haben die sich wieder irgendwie reaktiviert und dann lösen die wieder aus, wenn man das nächste Mal wieder durch diese, also durch den Eingang durchläuft irgendwie. Ganz komisch. Aber das nur so am Rande.
Ja. Und für diese Einführung dieser RFID-Schnüffelchips, wie sie vom Fürbot genannt werden, das ist übrigens der Fürbot, ist schon lange dafür bekannt, dass er sich dagegen einsetzt, gegen solche Sachen. Es ist nämlich schon, bekannt, dass es so eingesetzt wird, dass es so missbraucht werden kann. Und damit geht der Big Brother Award in der Kategorie Technik an Pattery. Und herzlichen Glückwunsch dafür.
Genau.
Von uns. Ich habe übrigens gerade noch die Website repariert. Ich hatte ein Anführungszeichen vergessen bei einem Link. Und was ich verlinkt habe, ist die Website der Big Brother Awards, die Website des Fürbot e.V. und das Chaos Radio Express 140 zum Thema FÖBUT, Förderung des öffentlichen bewegten und unbewegten Datenverkehrs.
Genau. Und auch die Playlist und so schon. Voll gut.
Und die Playlist mit den Songs, die wir heute gespielt haben. Die wir noch spielen werden, die kommen dann
genau
im Laufe der Sendung.
Machen wir weiter. Nochmal einen Preis.
Nochmal einen Preis?
Preis für in der Kategorie Verbraucherschutz.
Aha, Spannung steigt. Spannung steigt.
Voll toll.
Und ja.
Mach du.
Okay, Verbraucherschutz. Und zwar, der Preis wird verliehen für das Abschöpfen von Adressdaten von Schülern an Schulen als Gegenleistung für Büchergutscheine. Also es wurden Büchergutscheine verteilt, aber dafür mussten die Schüler ihre Daten hergeben, ihre Adressdaten. Und wir wissen ja, dass Schüleradressdaten sehr beliebt sind. Also
ja,
mit Schülern wird unglaublich viel Geld gemacht heutzutage. Und
weil das sind die, die die Eltern dazu bringen können, dass die Eltern dann die teuren Sachen kaufen.
Genau. Und solche Sachen sind ja extrem teuer zum Teil. Diese Schülerdaten sind ja eigentlich zu Recht unter besonderem Schutz in Deutschland. Eben aus diesem Grund. Ja, und der Preis geht an den Verlag für Wissen und Innovation.
In Starnberg.
In Starnberg.
Die haben das ganz toll gemacht, weil eigentlich, also die haben Büchergutscheine verteilt für, wenn ich das richtig verstanden habe, für andere Verlage. Und haben aber selber eigentlich gar nichts damit zu tun gehabt, sondern haben nur die Daten abgegriffen und dann irgendwie wieder Kooperationen mit Leuten gehabt, die dann ihnen die Daten abkaufen, so ungefähr. Also ja, haben sie eigentlich gar nichts reingebracht in dieses Geschäft, sondern sie haben einfach so, sie haben halt irgendjemandem gesagt, ja, wir können euch hier Büchergutscheine verteilen. Dann bekommen sie vermutlich von den Verlagen Geld dafür, dass sie das übernehmen, organisieren. Und dann haben sie gesagt, ja, wir haben hier euch Daten, haben sie dann den anderen Firmen gesagt. Wollt ihr die nicht uns abkaufen? Und zwischendurch haben sie halt eigentlich nichts tun brauchen. Ganz komisch. Und vor allem Hersteller von Vitaminpillen und Anlageberater.
Ja. Wenn ich mich richtig erinnere, gab es für so etwas schon mal einen Big Brother Award. Kannst du mal auf der Webseite wieder ein bisschen runterscrollen? Nee, dann. Aber es gab auf jeden Fall schon mal den Fall, nämlich so etwas mit Banken. Also, dass Schülerdaten an Banken weitergegeben wurden. Ja, richtig, doch, da steht's.
Ja, 2005. Doch,
genau, 2005 wurde der Big Brother Award an eine Grundschule vergeben, die der Volksbank und Sparkasse Daten gegeben haben und dafür irgendwelche Prämien bekamen.
Ja, sehr komisch. Ich weiß nicht, wie man darauf kommt, dass man Daten von irgendjemandem. Ja, okay, es gibt Geld. Aber ja, trotzdem. Ganz komisch.
Ja, wenn man nicht darüber nachdenkt, dann findet man das vielleicht gar nicht so schlimm.
Ja.
Man muss vielleicht schon kurz sich Gedanken drüber machen, was das eigentlich bedeutet. Mhm. Ja, wir finden es nicht richtig, dass Daten gehandelt werden und beglückwünschen deshalb den Verlag für Wissen und Innovation für den Erhalt des Big Brother Awards 2011 in der Kategorie Verbraucherschutz.
Genau. Ja, ich denke, wir machen nochmal eine Kategorie oder und dann gehen wir weiter. Wir hatten ja vorher ganz am Anfang den Preis für Arbeitswelt in der Kategorie Arbeitswelt und dann da gab es nochmal einen Preis in der Kategorie Arbeitswelt.
Ja, nochmal zur Erinnerung, wir hatten vorhin den deutschen Zoll, der genau diese Sachen mit dem Abgleich mit der Antiterroristen der Russen gefördert hat. Und vielleicht kurz nochmal aufzählen, was wir heute alles hatten.
Ja,
das genau war das Erste. Dann hatten wir Behörden und Verwaltung.
Die Zensuskommission.
Die Zensuskommission, genau. Dann die Modemarke Pattery.
Mit den RFID-Chips.
Den RFID-Schnüffelchips. Und den Verlag für Wissen und Innovation in Starnberg für das Abschöpfen von Schülerdaten gegen Büchergutscheine, obwohl dieser Verlag überhaupt keine Bücher vertreibt.
Mhm.
Ja, und jetzt haben wir nochmal Kategorie Arbeitswelt. Und der geht an
die Daimler AG in Stuttgart.
Die Daimler AG in Stuttgart.
Was haben die denn Böses gemacht?
Und der geht also, ist auch wieder so ein Preis, der stellvertretend für alle Unternehmen verliehen wird, die so etwas machen. Nämlich, wenn man sich bei Daimler in Stuttgart bewirbt, muss man Blut abgeben.
Voll
Blutproben. Gut, man muss nicht Blut abgeben, das ist freiwillig, aber dann kriegt man halt keinen Job.
Ja, das ist so standardmäßig. Ja, entweder sie geben jetzt ihr Blut ab und dann haben sie Chancen auf den Job, oder sie geben kein Blut ab, dann sind sie natürlich immer noch im Rennen, natürlich, aber so eine Blutabgabe fördert halt irgendwie so ums 10.000-fache die Punkte und deswegen ist man halt unmöglich eigentlich noch reinzukommen. Also.
Ähnlich läuft es mit Urinproben, die von vielen Unternehmen verlangt werden und eben also auch die Blutproben. Und ich fand das schockierend, ich habe das zum ersten Mal gehört.
Ja, mit Urinproben wusste ich schon ein bisschen so aus Amerika halt irgendwie so diese Gerüchte irgendwie, Leute werden plötzlich entlassen und dann kriegen sie nachher über 5 Leute raus, dass bei einem Urintest rausgekommen ist, dass sie irgendwie ja Opium genommen hätten, weil sie halt an dem Morgen dann wohl doch zufälligerweise mal ein Mohnbrötchen gegessen haben.
Oh je.
Ja, und da jetzt eben mit Blutproben bei Daimler AG und anderen bestimmt auch.
Und hiermit dürfen wir der Daimler AG zu ihrem Big Brother Award 2011 gratulieren. Sie haben mittlerweile aufgehört, von Verwaltungsmitarbeitern Blutproben zu verlangen. Nur noch Mitarbeiter in der Produktion müssen das machen.
Nur ich weiß noch nicht genau, wie man darauf kommt, dass das wirklich was helfen soll. Also natürlich, man kann ja vielleicht sagen, wenn ich da eine Person einstelle und ich vorher schon weiß, dass die irgendwie nicht hier mit dieser Maschine gar nicht bedienen kann, dann brauche ich sie ja nicht einstellen. Aber sowas in die Richtung ist vermutlich ihre Argumentation, wenn ich das schon rausfinden kann. Aber eigentlich ist das ja vollkommen falsch. Also vor allem, was im Blut alles noch mehr steckt, als die eigentlich angeht. Ja.
Ja.
Es stehen hier noch ein paar andere flächendeckende Bluttests, auch bei BASF, der Deutschen Börse, K&S, Linde, Salzgitter, Stahl, ThyssenKrupp, Landesrundfunkanstalten der ARD.
Der ARD?
In zahlreichen Landesrundfunkanstalten der ARD.
Was wollen die denn mit unserem Blut?
Keine Ahnung.
Das ist ja furchtbar. Zum Glück sind wir bei einem freien Radio.
Genau.
Leute, hört FreeFM oder macht auch bei FreeFM mit. Ihr könnt hier einfach mal vorbeischneien.
Mhm.
Und ja, FreeFM ist ein freies Radio. Jedem steht es hier offen. Zum Beispiel innerhalb der Plattform. Oder ihr könnt sogar eine eigene Sendung machen, so wie wir hier, jeden zweiten Sonntag. Def Radio, euer discordisches Computermagazin. Heute mit dem Thema Big Brother Awards. Und als nächste Kategorie käme eigentlich die Kommunikation. Aber ich glaube, die behalten wir uns noch so ein bisschen als kleines Schmankerl für den
Kommunikation
Schluss.
Kommunikation 1 behalten wir uns als Schmankerl zurück.
Kommunikation, ja. Dieser Preisträger hat nämlich auch den Publikums-Award gewonnen. War der beliebteste Publikums-Award. Und wir springen deshalb weiter zur Sonderkategorie Neusprech, die dieses Jahr eingeführt oder... Ich weiß nicht, ob es die davor schon mal gab. Auf jeden Fall bekommt in der Kategorie Neusprech das Wort Mindestspeicherdauer den Big Brother Award 2011. Wer weiß, was die Mindestspeicherdauer ist?
Ein sehr tolles Wort.
Ich glaube, wenn man nicht viel Heise und Fefe und sowas liest, dann bekommt man das gar nicht so sehr mit, oder?
Ich weiß auch nicht so genau, ja.
Ich muss zugeben, dass ich mich wenig mit so normalen Nachrichten auseinandersetzt, wie Tagesschau oder Tageszeitungen. Ich weiß nicht, wie sehr das da drin vorkommt.
Vermutlich nicht so arg. Das war ja, ist ja auch Sinn und Zweck des Ganzen.
Ja, also Fall, genau. Und ja, Mindestspeicherdauer soll jetzt statt dem Wort Vorratsdatenspeicherung genommen werden, weil Vorratsdatenspeicherung klingt ja so schlecht und Mindestspeicherdauer würde so professionell klingen.
Und das klingt auch positiv, weil man speichert das mindestens so lange. Das ist gut. Also es ist ja gut, wenn etwas mindestens so lange gespeichert wird, dann wird es ja meistens mehr gespeichert und deswegen hat es gleich so einen positiven Touch irgendwie.
Aber das ist doch genau das, was wir nicht wollen. Und das ist eben auch ein Problem. Hier geht es jetzt nicht mehr darum, ob gespeichert wird, was wir eigentlich nicht wollen, dass unsere Daten gespeichert werden ohne irgendwelchen Anlass. Also wir wollen nicht ausspioniert werden, ohne einen berechtigten Verdacht, dass wir irgendwas getan haben. Ja, und das hier verlagert eben die Problematik von, ob überhaupt speichern, auf wie lange speichern.
Genau. Das sind auch solche so kleine Tricks und Kniffe, die man so als Politiker vermutlich irgendwie so entweder hart erlernen muss oder die haben da schon irgendwie so Spritzen, die man denen dann gibt. Wenn sie dann irgendwie aufsteigen, dann kriegen sie so eine Spritze und danach können sie dann diese ganzen Kniffe, wie man irgendwie Worte umdreht und damit das Volk für dumm verkauft teilweise. So habe ich manchmal das Gefühl irgendwie.
Ja. Und in der Laudatio von Professor Martin Haase, auch als Maha bekannt, der ja Sprachwissenschaftler ist,
genau,
kam dann auch der schöne Satz, dass die Leute das vergammelte Fleisch schon essen würden, wenn es nur hübsch genug verpackt wäre.
Ja, das ist ja
das
auch das.
Trifft es auf den Punkt.
Das war ja auch das mit irgendwie bei der ganzen Diskussion. Dann bringt man plötzlich so tolle Worte wie Quick Freeze und dann klingt das Ganze schon viel toller, weil so Quick Freeze, das ist ja auch so kurz, so quick und Freeze, das ist auch nichts Schlimmes ja, eigentlich.
Und das ist was technisch Tolles, genau, und was Neues.
Und dabei heißt es eigentlich nur, ja, wir machen jetzt halt nicht mehr irgendwie, wir speichern nicht mehr alles, sondern nur noch, wenn irgendjemand so sagt, speicher das mal, dann drückt einer auf den Knopf und dann wird es gespeichert. Aber auch zum Beispiel war das da die Idee, dann halt einfach auch ohne richterlichen Beschluss das zu können. Und lauter so Sachen, also sehr komisch. Ja. Vor allem, ich überlege gerade, Mindestspeicherdauer bedeutet, macht ja auch was anderes als Vorratsdatenspeicherung. Vorratsdatenspeicherung war ja die Idee, ich speichere es irgendwie 6 Monate und danach wird es gelöscht. Hm. Mindestspeicherdauer heißt ja jetzt, ich speichere es mindestens 6 Monate und danach wird es nicht gelöscht.
Also, oder was auch immer.
Ja, also da gibt es sehr viele komische Sachen. Also man sollte wirklich mal den Leuten besser zuhören und dann sich aufschreiben, was sie gesagt haben und es dann 5-mal hin und her drehen und dann weiß man, was sie eigentlich gemeint haben.
Ja, und sich insbesondere zu überlegen, was da gemeint ist.
Mhm.
Oder sich eben zu informieren von alternativen Quellen. Fefeblog,
genau.
Netzpolitik.org.
Der Martin Haase macht ja auch immer auf dem Kongress immer mal wieder so einen Vortrag über die neuesten komischen Verwendungen von Politikern irgendwie so. Ich sehe nicht, dass wir nicht zustimmen werden, war es auf dem letzten Kongress,
der Vortrag. Richtig, das war der Titel seines Vortrags.
Und da gibt es immer mal wieder sowas, wo er eben auch so die Worte mal zerlegt, die da die Politiker so vor sich hin labern und dann bemerkt man plötzlich, was für komische Sachen die manchmal da reden und von sich geben. Irgendwie 5-fache Verneinungen und irgendwie, es könnte ja sein, dass wir vielleicht das nicht tun werden, wenn, solche Dinge.
Genau sowas gab es ja jetzt bei der, dass überlegt wurde, ob Rob Hornschrip, der holländische Hacker, der zum Beispiel die Keynote auf dem 27C3 gehalten hat, ob der an die USA ausgeliefert wird wegen seiner Verbindung zu WikiLeaks.
Ja.
Und das war ja auch wieder so eine Politik-Rhetorik, die dazu geführt hat, also meines Wissens nach wird jetzt glücklicherweise nicht ausgeliefert und es hat sich eben herausgestellt, dass die Politiker das einfach nur so sagen müssen, damit sie nicht ihr Gesicht verlieren.
Genau. Wenn sie gleich sagen würden, nee, machen wir nicht, dann hätten sie nachher ein Problem, weil die USA das böse finden, wenn man ihnen direkt ins Gesicht sagt, was sie sonst, also es läuft ja nachher eigentlich aufs Gleiche hinaus. Ob ich jetzt sage, ja, wir könnten uns ja überlegen, ob wir vielleicht, oder nee, machen wir nicht. Es wird beides mal nicht getan, also wieso soll ich es da nicht gleich sinnvoll sagen? Aber ja.
Okay. Ja, und dafür gab es eben dieses Jahr die Sonderkategorie Neusprech mit dem Wort Mindestspeicherdauer.
Ja.
Es gab, also Kommunikation 1 haben wir uns ja aufgehoben, also den ersten Preis in der Kategorie Kommunikation, aber es gab noch einen zweiten Preis in der Kategorie Kommunikation und der geht an die Apple GmbH in München.
Genau. Als ich gehört hatte, dass Apple einen Preis bekommt, hatte ich schon gedacht, dass sie irgendwie sowas für ihr Lebenswerk bekommen, aber das war jetzt nicht so.
Das Lebenswerk des Steve Jobs bekommt den Preis.
Zu Google würde das zum Beispiel auch gut passen, dass die mal so einen Preis für ihr Lebenswerk, ihre bisherige Arbeit im Kampf gegen den Datenschutz irgendwie. Aber ja, okay, also Apple bekommt hier einen Preis in der Kategorie Kommunikation.
Und zwar, wenn man sich ein Apple-Gerät kauft, insbesondere geht es da um die iPhones, die jetzt extrem verbreitet sind. Ich war überrascht, wie viele Leute ich jetzt mit iPhones sehe. Also es war schon, das letzte Jahr gab es schon viele, aber jetzt seit dem neuen...
Das iPhone 4 hat es nochmal geboomt, glaube ich.
Das ist ja wahnsinnig viele.
Ja.
Okay, ist nicht so mein Ding und ja, nach diesem Preis auch zurecht, denn wenn man sich so einen Teil kauft, und es benutzen möchte, muss man den Datenschutzrichtlinien von Apple zustimmen.
Mhm. Sonst kann man das einfach nicht benutzen.
Genau, also
da ist Google ein klein wenig besser beim Android.
Ja, es macht dann nicht mehr viel, wenn man diesen Datenschutzrichtlinien nicht zustimmt. Und wenn man die lesen möchte, dann muss man auf seinem iPhone erstmal 117 Seiten Datenschutzbestimmungen durchlesen.
Findet man die woanders auch?
Und, keine Ahnung.
Aber 170 Seiten auf dem iPhone ist halt schon, ja, ist auch so schon viel.
Ja, da darf man eine Weile mit, da darf man sich eine Weile mit beschäftigen. Das ist dann eine abendfüllende Lektüre. Und wenn man das nicht tut, kann man es eben nicht verwenden. Und dafür bekommt Apple, für diese Erpressung bekommt Apple den Big Brother Award 2011 in der Kategorie Kommunikation. Herzlichen Glückwunsch dafür.
Genau, herzlichen Glückwunsch. Ich muss dazu sagen, also Google Android Telefone sind eigentlich auch nicht wirklich benutzbar ohne Android Google Konto. Deswegen hätten die das auch fast verdient. Allerdings kann man es noch benutzen. Man kann halt nicht mehr sinnvoll Software installieren, Kalender nicht mehr benutzen, gibt's nichts, was bisher gemacht wurde, so Sachen. Aber es kostet dafür auch nicht ganz so viel.
Also man kann ja, es gibt ja zumindest die Möglichkeit, mehr zu zahlen und sich ein Developer-Phone zu kaufen.
Aber dann braucht man trotzdem, um den Market benutzen zu können, brauchst du trotzdem ein Google-Konto.
Ah. Es gibt jetzt keine alternativen Markets?
Doch, aber die haben genauso schlimme Beschränkungen. Die speichern auch alles. Da ist halt die Frage, ob du dann sagst, okay, wenn es ein bisschen dezentraler gespeichert wird, dann nehme ich lieber den anderen Market, irgendwie sowas wie SlideMe oder sowas oder... Also es gibt bei Samsung, die haben nochmal einen eigenen Market, da muss man sich, soweit ich weiß, nicht anmelden. Also,
Ja, Apple ist aber nochmal eine Steigerung. Also ich habe auch mal den Vergleich gehört, dass so Apple eigentlich so das Paradies, die heile Welt ist und Android ist so der wilde Westen.
Ja.
Also bei Android, da muss man eben hart sein, da muss man wissen, was auf einen zukommt, weil man ist eben nicht, man ist nicht so beschützt.
Böse Leute und
ja, andersrum, Apple filtert eben unglaublich viel Zeug raus. Also wenn die, also Applikationen, die sie nicht haben wollen, Content, die sie nicht haben wollen, lassen sie einfach nicht zu. Und es kann niemand was dagegen sagen, weil die Leute haben ja den Bestimmungen zugestimmt.
Genau. Steve Jobs hätte sogar in dieses heile Welt-Blümchen-Internet. Irgendwie, glaube ich.
Also
und das drückt ja auch auf den Mobilgeräten auf jeden Fall so ein bisschen durch.
Ja, die Geräte sind hardware-technisch super, aber wir sehen die Probleme und deshalb zu Recht der Big Brother Award dafür.
Genau. Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal ein bisschen Musik und dann kommen wir zu den letzten drei Preisen sozusagen.
Zweieinhalb, drei Preisen?
Ja,
alles klar.
Mit dem Publikumspreis.
Was gibt's denn als Musik?
Als Musik kommt jetzt nochmal ein Lied von Pornophonique, One Half Player Game, und ich denke, wir machen zwei Lieder.
Nein, das sehen wir dann.
Ja, okay, vielleicht machen wir dann zwei Lieder, aber jetzt erstmal eben ein Half-Player-Game.
Bis gleich.
Nothing has changed, tell me who's to blame. Are you one more stranger? attraction that I am asking it once again. Is it just another single lover to play a game? May I once at a time for you? Would you like to spend three lives with me? Or would you like to join me through my life, 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 my life?
Herzlich willkommen zurück zu Radio Free FM, hier mit der Sendung Def Radio, eurem discordischen Computermagazin mit dem Thema Big Brother Awards. Wir haben noch ein bisschen mehr als eine Dreiviertelstunde. Wir haben euch heute schon vorgestellt, was die 2011 Big Brother Awards waren. Wir sind aber noch nicht ganz durch.
Genau.
Was wir zum Beispiel noch gar nicht hatten, war die Kategorie Politik.
Ja, Politik. Ein ganz toller Preis für eine interessante Persönlichkeit, nämlich den niedersächsischen Innenminister Uwe Schünemann.
Ja. Ja, und
er bekommt den Preis für den ersten nachgewiesenen polizeilichen Einsatz einer Mini-Überwachungsdrohne zur heimlichen Aussperrung der Demonstrationen und Protestaktionen gegen die Castor-Transporte im Wendland.
Okay. Genau. Und ja, das ist wofür er den Preis bekommen hat. Mhm. Aber ich habe mir da mal so ein bisschen angeschaut, was Uwe Schünemann sonst so macht. Uwe Schünemann ist von der CDU, wie gesagt, niedersächsischer Innenminister. Und naja, also die Wikipedia-Seite, das ist so die Ansammlung von allem, was wir in den letzten Jahren eigentlich nicht haben wollen.
Genau, also politische Positionen. Präventive Telefonüberwachung.
Genau, also dafür präventiv Telefon zu überwachen, also ohne Anlass Telefongespräche abzuhören.
Ja, einfach mal mitschneiden, nach verdächtigen Wörtern durchsuchen, solche Dinge. Und dann, wenn man es mal braucht, haben wir sie ja schon da und dann kann man ja mal schauen, was wir denn so brauchen. Internetsperren gegen Pornografie.
Ja, das also diese, die Diskussion das wurde ausführlich geführt und letzte Woche wurden die auch, glaube ich, mehr oder weniger endgültig gekippt.
Ja,
Also ich bin mir sicher, dass es nicht vorbei ist, aber es kam auf jeden Fall die Nachricht, es soll erstmal...
Am 5. April beschloss die Bundesregierung, das Zugangserschwerungsgesetz aufzuheben. Also scheint so.
Sehr gut. Mhm. Sehr gut. Da haben wir echt mal Glück gehabt damit.
Weil, ja...
Ja, aber Herr Schünemann ist auch noch für die Vorratsdatenspeicherung bzw. Mindestspeicherdauer. Ja, sehr schönes Wort. Mhm.
Sehr toll. Und natürlich ganz böse und muss man sofort verbieten, sind Killerspiele. Also diese ganzen, das erinnert mich immer wieder an diesen tollen Video-Vortrag. Das war in so eine Sendung und da war halt so ein Experte da und der hat dann gemeint, ja, diese Spiele, die sind ganz schrecklich, die, gerade insbesondere dieses World of Warcraft, währenddessen laufen Bilder von Battlefield und so. Und also die haben wirklich keine Ahnung davon gehabt und das, ja, sieht man halt immer wieder leider. Dass die nehmen halt irgendwie so ein Schlagwort, so Killerspiel, das Spiel, das bringt irgendwie jemand um oder so. Und dann, aber machen sie damit viel Publicity und so.
Ja, die bösen Killerspiele müssen verboten werden. Genau. Und die bösen Terroristen müssen auch verboten werden und deshalb.
Genau. Und bekämpft und erschossen und so. Und
genau,
und
damit wir sie bekämpfen können, müssen wir weitere Maßnahmen einführen. Genau, Rasterfahndung. Dann ist er dafür, dass man Frachtflugzeuge abschießt, wenn die irgendwie
falsch fliegen.
Und in Verdacht sind, irgendwie einen Anschlag zu machen oder so. Und dann schießen wir die einfach mal ab, die Frachtflugzeuge.
Vor allem auch Paketbombenanschläge soll man dann damit einfach so irgendwie verhindern können, oder wie? Nein.
Phil schreibt gerade im Chat, das Killerspiel die Sims.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn man die Sims nicht füttert, dann tötet man die auch. Das ist schrecklich böse.
Wenn man sie in den Pool schmeißt und die Leiter wegnimmt.
Genau, und man kann sie, weißt du, das ist ja viel schlimmer, wenn ich da jetzt so in so einem bösen Killerspiel wie Battlefield oder so die Person erschieße, dann kann das ja theoretisch sein, dass die dann ja sofort tot ist. Aber in Sims, die verhungert dann ja wirklich. Und ertrinkt.
Ja, wir waren bei den Terroristen.
Ja.
Es gibt ja nicht nur die bösen Terroristen, oder es gibt auch die, aber auch die Bürger, die Böses machen, die sollen damit auch nicht einfach so wegkommen. Und deshalb ist er für elektronische Fußfesseln und Bürgerstreifen. Was ist denn der Bürgerstreifen?
Elektronische Fußfesseln für angeblich vorhandene 3000 gewaltbereite Islamisten in Deutschland.
Was?
Also einfach mal so präventiv. Wir nehmen an, die sind böse, also geben wir ihnen mal eine Fußfessel, dann wissen wir ja, ob sie böse sind, weil wir sehen ja die ganze Zeit, wo sie sind. Und Bürgerstreifen ist so wie diese Miliz so in Amerika irgendwie so. Das gibt's ja dort, weil da gibt's nicht so viel irgendwie Polizei, so mitten in Nevada, und dann gibt's da halt irgendwie diese 5 Höfe, die sich da zusammenschließen, und dann alle Leute, die irgendwie so im Umkreis von 20 Kilometern irgendwie reinkommen und nicht angemeldet waren, einfach mal erschießen, weil sie ja ihr eigenes Grund und Boden betreten und so. Sowas will der auch.
Ja.
Nicht ganz so schlimm vielleicht, aber.
Ja, und eben auch einen verpflichtenden Heimatschutzdienst. Also jetzt da die Wehrpflicht abgeschafft
wird
oder ist, ein Heimatschutzjahr ableisten müssen.
Ja.
Ja, und eben hier, außerdem setzt er sich dafür ein, dass wenn Immigranten bessere Noten haben, dass sie dann länger bleiben dürfen. Ansonsten werden sie eben wieder abgeschoben.
Also eigentlich setzt er sich dafür ein, dass Leute, die schlechtere Noten haben, sofort wieder rausgeschmissen werden. Nur da das natürlich blöd kommt, sagt man das andersrum, aber meint eigentlich das Gleiche.
Ja, und diesen Polizeidrohneneinsatz, ja, okay, dafür bekommt er zu Recht den Big Brother Award. Mhm. Aber als ich dann diesen Artikel gelesen habe, da war ich komplett platt. Also ich weiß nicht, was das für ein Mensch sein muss, der so seine Mitbürger terrorisieren will.
Mhm. Genau, du hast das richtige Wort genommen. Terrorisieren. Terror, Kampf ging früher immer vom Staat aus. Und die Person hat auch schon mal 2003 auch schon einen Big Brother Award bekommen für die Förderung nach präventiver Überwachung von E-Mail- und Telefongesprächen.
Also genau die Sachen, die wir jetzt vorgelesen haben. Lest euch die Wikipedia-Seite dazu
durch. Ist sehr interessant, sehr aufschlussreich. Ja.
In den Minister. Uwe Schünemann von der CDU.
Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch für den Big Brother Award 2011. Er hätte ihn in noch mehr Kategorien verdient, glaube ich. Ja, Phil sagt gerade, er hat wahrscheinlich zu viel Hollywood-Geheimdienst-Blockbuster geschaut.
Genau.
Na klar, da ist immer alles so einfach. Die können immer alles.
Ja,
die können auch alles.
Sie können alles ab. Ja, selbst wenn sie es nicht dürfen, dann machen sie es und sie machen es. Und es kommt dann ja nachher das Gute bei raus. Deswegen war es ja okay, dass sie es gemacht haben.
Richtig. Der Zweck heiligt die Mittel.
Genau.
Ja, und damit kommen wir zum Publikumspreis, beziehungsweise zu dem Preis, der den Publikumspreis bekommen hat. Und
nämlich
zwar
Kommunikation Kategorie 1.
Kommunikation 1. Und wir waren alle begeistert von der Laudatio. Ich glaube, wir lesen ein kleines Stück von vor, oder?
Ja.
Vielleicht sogar ein größeres Stück von vor. Und zwar in Kommunikation, die Laudatorin war Rena Tangens. Ich glaube, sie ist vom Föbut.
Vermutlich.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass sie vom Föbut ist. Und zwar geht er an eine Gated Community, nämlich was ist eine Gated Community? Eine umzäunte, sichere Wohnanlage, wo der Zutritt nur für Bewohner ist. Bisher waren die eher in den USA, Südafrika und Brasilien zu finden, doch inzwischen gibt es sie auch in Deutschland. Hohe Mauern, Sichtschutz, bewachte Eingänge und dahinter Wohnhäuser, Gärten, Planschbecken, Schaukeln, Partys und gute Nachbarschaft. Hier leben die, deren Job schon anstrengend genug ist und die sich nicht um alles selber kümmern wollen. Menschen, die gesellig sind und es sich einfach gut gehen lassen wollen. Was zögern sie, ziehen sie ein. Klar, am Tor ist ein Wachdienst, auf dem gesamten Gelände ist ein ausgefeiltes Monitoring installiert, Videoüberwachung mit Gesichtserkennung, Infrarotbewegungsmelder, GPS und RFID-Scanner. Die RFIDs hatten wir ja heute auch schon. Begründet wird das weniger mit der Sicherheit, sondern vor allem dem Service und der Bequemlichkeit der Bewohner. Die Anlage besteht aus smarten Häusern, also welche, die stets wissen, wann man in welchem Zimmer ist, die Licht und Heizung passend regulieren. Es gibt ein eigenes Kommunikationssystem auf dem Gelände, alles gratis. Wer braucht da noch die Post? Die Nachrichten werden übrigens alle elektronisch gescannt und analysiert. Nicht nur die Verbindungsdaten, also wer mit wem, sondern auch die Inhalte. Die Betreibergesellschaft berechnet regelmäßig einen Happiness-Index durch die Analyse der verschickten Nachrichten und weiß so, wann die Menschen glücklich sind und kann damit das Angebot für ein modernes Wohnerlebnis in der Community optimieren.
Treffen wir mal ablösen.
Ja.
Ich löse ihn mal ab. Treffen mit Freunden sind einfach, weil alle in der Nähe sind. Und es laufen so viele Partys, von denen würden sie wahrscheinlich gar nichts erfahren, wenn sie nicht vor Ort wären. Es ist ein bisschen wie Cluburlaub hier. Der Service wird laufend verbessert, die Läden in der Nachbarschaft lesen ihnen ihre Wünsche von den Augen ab. Auch wenn sie mal außerhalb des Geländes unterwegs sind, ist man dort informiert über sie und ihre Vorlieben. Als sie hier neu waren, fanden sie das mit dem Zaun und der Dauerüberwachung einen etwas unangenehmen Gedanken. Aber schließlich sind ihre Freunde auch alle hier und was soll's. Anfangs durfte man an den Fenstern noch Gardinen aufhängen. Doch in letzter Zeit kommt häufiger mal ohne Ankündigung der Renovierungsservice der Community vorbei. Ist ja toll, dass die immer hier alles modernisieren. Aber leider fehlt dann meistens die ein oder andere Gardine oder auch mal eine Tür. Und es ist einem ziemlich umständlich, die von der Verwaltung zurückzubekommen. Aber das ist ja alles halb so wild. Schließlich ist man hier ja auch schon auch nicht eingezogen, um sich zu verstecken. Sehen und gesehen werden ist das Motto.
So, ich will weitermachen. Ja. Also das Angebot hier zu wohnen kann man eigentlich gar nicht ausschlagen, denn die Wohnungen sind mietfrei. Wow. Kurz haben sie sich mal gefragt, wie die Betreiber das wohl finanzieren. Aber ist ja auch egal. Dann gab es Zeitungsartikel über Geheimdienstkontakte der Betreibergesellschaft, aber das sind bestimmt nur Verschwörungstheorien. Und es gibt andere Berichte über den finanziellen und politischen Hintergrund der Betreiber, amerikanische Hedgefonds, Steueroasen, Fans, Anhänger der rechtsreaktionären Tea Party. Aber das kann ja gar nicht sein, es leben so viele fortschrittliche, politisch aktive Leute hier, die wären doch dann gar nicht hier. Letztens haben sie allerdings etwas Befremdliches gehört. Freunde von ihnen wollten aus der Wohnanlage wieder ausziehen und merkten dann, dass sie ihre Möbel nicht mitnehmen können. Die gehören jetzt nämlich der Betreibergesellschaft und eine Umzugsfirma, die auszugswilligen LKWs anbot, soll auf Unterlassung verklagt worden sein. Sie glauben, das sei alles absurd? Ja, das finden wir auch.
Mhm, wir auch.
Wir auch. Allerdings ist es eben Realität, zu großen Teilen, zwar nicht in einer Wohnanlage in Deutschland, aber im Internet.
Trommelwirbel.
Und deshalb geht der Big Brother Award 2011 in der Kategorie Kommunikation an Facebook.
Facebook, hey. Herzlichen Glückwunsch.
Herzlichen Glückwunsch. Und ja, diese Analogien treffen eben großteils wirklich zu.
Ja, alles kostenlos.
Alles kostenlos.
Sie schneiden alles mit.
Ja, es wird diesen Happiness-Index gibt es wohl auch. Und dann werden natürlich die Nachrichten so mitgelesen, dass Facebook gleich weiß, was die Vorlieben sind. Und die Leute, die auf Facebook Werbung machen, dann gleich die richtige Werbung an den Mann bringen können.
Genau.
Sprich, es wird einem von den, die Läden lesen einen von den, die Wünsche von den Augen ab.
Also eigentlich von dem, was man gesagt hat, aber das ist ja alles nur so. Muss ja nicht genau wissen.
Ja, dann die Sache mit den Gardinen und den Türen. ich bin nicht auf Facebook, aber ich höre das öfter, dass bei den Privacy-Einstellungen, wenn man da irgendwie sagt, ja, man möchte nicht, dass irgendwas weitergegeben wird und man möchte immer verschlüsselt drin sein, wenn man da diese ganzen Häkchen gemacht hat, und so ein Update kommt, dann sind die plötzlich alle wieder zurückgesetzt, die Einstellungen, sprich, dann ist wieder alles offen und
dann muss man die wieder von Hand selber setzen.
Dann darf man wieder alles
selber einstellen. Das heißt, wenn man das wieder überträgt auf die Analogie, dann muss man immer sich neue Gardinen kaufen.
Und neue Türen.
Und neue Türen und neue Wände.
Oder die eben ja, bei der Betreiberfirma, bei Facebook, wieder zurückholen, sich das bisschen Privacy, das dann vielleicht noch übrig wäre.
Genau. Also, ich finde, das ist auf jeden Fall ein sehr treffender Preis, den sie auf jeden Fall verdient haben.
Facebook ist bei uns, gerade auch beim CCC Ulm, großes Thema in letzter Zeit. Wenn euch da mehr dazu interessiert, ihr könnt gerne mal vorbeikommen. Wir haben jeden Montag an der Uni Ulm den Montagstreff. Das ist zwar an der Uni, aber das ist nicht nur für Studenten oder Universitätsmitarbeiter. Da kann jeder einfach vorbeikommen. Und zwar ist es im Gebäudekreuz O27 vor dem BC-Büro. Das ist in Niveau 1. Einfach
1-3 irgendwas ist der Raum. Also Spezi 1-3-1 oder sowas müsste Spezi sein. Und da davor, vor 1-3-3, das ist der Linux-Pool.
Also einfach Niveau 1, wenn man vom Süden mit dem Bus kommt, mit dem Dreier und bei der Universität Süd aussteigt, dann schaut man so auf den Südeingang. Und man geht aber nicht in den Südeingang der Universität rein, sondern man geht bis zwei Gebäudekreuze weiter rechts. Und
man
da ist
geht
dann
so lange dran vorbei, bis... Bis man
so einen grünen Klotz,
sieht. Und da geht man nicht rein, sondern die Türe davor. Gegenüber ist dann so ein komisches Gestell, so ein graues mit so sich bewegenden Metallvierecken.
Ist nicht komisch, ich bin begeistert von diesem Teil. Four Open Rectangles Eccentric heißt das Kunstwerk, das ist super.
Ja, es ist recht cool. Also es gibt ein paar tolle Kunstwerke auch da oben. Wenn man jetzt sagt, okay, nächsten Montag kommt ihr vorbei oder so, dann schaut halt auch mal die Kunstwerke an. Gibt's ganz viele um die Uni rum.
Ja, also jeden Montag ist Montagstreff. Einmal im Monat, nämlich den zweiten Montag im Monat, gibt es statt dem Montagstreff das Chaos-Seminar, bei dem dann Vorträge stattfinden, die sehr interessant sind. Dazu werden wir gleich auch noch ein bisschen was sagen, nämlich morgen ist es wieder soweit. Da ist wieder Chaos-Seminar. Allerdings schließen wir jetzt noch die Facebook-Sache ab. Also wer sich dafür interessiert, warum das vielleicht nicht ganz so eine super Idee ist, da vorbeikommen oder sich selber informieren. Und wir gratulieren Facebook für seinen Big Brother Award. Vollkommen zu Recht. Würde mich nicht wundern, wenn es nicht der letzte wäre.
Ja, wäre echt gut möglich, dass da noch mehr kommt. Einfach weil es halt immer nur noch schlimmer werden kann. So ungefähr. Ja.
Tja, jetzt waren wir schon beim Thema Chaos-Seminar. Eigentlich wollten wir das später anbringen, aber vielleicht passt das hier ganz gut.
Ja, gerade auch, ihr habt ja gehört, also in Facebook werden alle Nachrichten mitgeschnitten und dann analysiert auf den Happiness-Index. Und das ist natürlich, will man das vielleicht nicht unbedingt? Und was kann man da dagegen tun, wenn man das jetzt wieder aufs normale Internet und auf Mails überträgt?
Ja, nicht nur Mails, auch
Chats. Oder auch Chats.
Theoretisch auch Facebook.
Theoretisch geht auch. Man kann auf alle Kommunikationen, die irgendwie in Text verwandelt werden können, auf die lässt sich das anwenden. Und zwar,
wenn ich jetzt mit dir reden möchte, ohne dass Facebook das mitbekommt, dann verschlüsseln wir einfach unsere Nachrichten.
Genau.
Und verschlüsselt werden kann mit zum Beispiel OpenPGP. Das ist das, was unsere im Moment bevorzugte Methode ist. Da tut sich auch gerade so ein bisschen was mit Modernisierung und so. Aber OpenPGP, zumindest für E-Mail, das Mittel der Wahl.
Ja.
Dazu haben wir auch eine Dev-Radio-Sendung gehabt, 2010, zur Mail-Verschlüsselung. War das Frühjahr, Sommer irgendwann?
Schon eine Weile her wieder, ich weiß nicht genau.
Ich kann das mal nachschlagen kurz. Auf jeden Fall, vielleicht ganz kurz dazu, wie funktioniert sowas? Man braucht jeder hat einen geheimen und einen öffentlichen Schlüssel.
Das könnt ihr euch so vorstellen, der geheime Schlüssel, das ist der Schlüssel und der öffentliche Schlüssel ist das Vorhängeschloss.
Genau.
Da habt ihr so eine tolle Box, da packt ihr alles rein, was ihr verschlüsseln wollt. Das hat vorne irgendwie so ein Loch, wo man dann das Vorhängeschloss reinhängen kann und macht man das zu und dann kann der, für den die Nachricht da ist, wieder mit seinem Schlüssel das aufmachen. Und die Vorhängeschlösser sind eben frei verfügbar, überall. Und damit man auch sicher sein kann, dass die Person eben dass der wirklich dieses Vorhängeschloss gehört sozusagen. Und damit man da irgendwie das mit einer Person verknüpfen kann und auch Nachrichten eben mit Personen verknüpfen kann, kann man sowas unterschreiben. Und genau. Kann eben auch diese Vorhängeschlösser unterschreiben und sagen, ich glaube, dass diese andere Person die Person ist, die sie vorgibt. Also das, was auf dem Vorhängeschloss draufsteht.
Ja.
Und sowas machen wir jetzt am Montag.
Genau, also wenn ich möchte, wenn ich Hannes glaube, dass er Hannes ist und ich möchte auch, dass meine Freunde, die mir glauben, dass ich bin, dass die dem dann auch vertrauen können, dann unterschreibe ich seinen Schlüssel und dann können die meine Freunde dem auch glauben, wenn sie wollen. Und diese Unterschriften, dazu muss man sich eben mal treffen, damit man eben auf einem sicheren Kommunikationsweg austauscht, ob das wirklich der Schlüssel ist, weil sonst könnte es ja sein, dass der unterwegs beim Verschicken verändert wird.
Sicherer Kommunikationsweg, in dem Fall Papier.
Und sowas nennt sich dann Keysigning Party. Und ja, ich denke, das wird auch relativ gesellig.
Ja,
stimmt. Wir werden also das Chaos-Seminar morgen um 20:07:30 beginnen. Im Gebäudekreuz O27, Hörsaal 20, H20. Im Niveau 2 ist der. Und werden dort gegenseitig unsere Schlüssel unterschreiben. Oder wenn es euch interessiert, könnt ihr auch so mal hinkommen. Dazu haben wir eine Website im Ulmer CCC Wiki erstellt. Da geht ihr einfach auf ulmccc.de und dann klickt ihr, dann gibt es also auf der Homepage, auf der ersten Seite gibt es dann gleich die News und bei den News gibt es dann einen Link zu diesem Seminar, zu der Keysigning Party. Und da steht nochmal, wie ihr euch darauf vorbereiten müsst, weil man muss ein bisschen was machen. Man muss nämlich schon mal so einen Schlüssel haben, so ein Schlüsselpaar, einen öffentlichen und einen geheimen Schlüssel. Und man muss keinen Computer mitbringen, man muss überhaupt keine Technik mitbringen. Was man allerdings haben sollte, wäre seine IDs, also eine ID wäre der Name und zugehörige E-Mail-Adresse und den Schlüssel-Fingerabdruck. Der Fingerabdruck, das ist so eine mathematische Funktion, die über den Schlüssel berechnet wird und damit kann man eben eindeutig feststellen, ob das der richtige Schlüssel ist.
Das ist so wie die Nummer, die auf dem Vorhängeschloss halt draufsteht irgendwie. Der kennt ihr ja irgendwie, wenn ihr so irgendwie im Supermarkt Vorhängeschlösser kauft mit Schlüsseln, dann haben die irgendwie Nummern, da gibt's halt irgendwie da dann normalerweise irgendwie 999 Stück oder sowas und dann wiederholt sich das Ganze und im Internet und mit den Schlüsselverfahren und sowas gibt's halt viel mehr, aber da sind halt die Nummern mehr oder weniger zufällig und jede ist dann halt eben eindeutig.
Ja, und wir werden morgen zu Beginn nochmal erklären, wie das mit den Keys funktioniert, also ein bisschen genauer, als wir das jetzt gerade getan haben. Oder ihr hört euch die Radiosendung dazu an, nämlich das war die Nummer 161, der Radio 161 mit dem Thema Mails verschlüsseln oder wieso man Geheimnisse nicht auf Postkarten schreibt. Und zwar war die am 23. Mai 2010 wurde die ausgestrahlt und den Podcast gibt es im Archiv auf unserer Webseite. Oder aber ihr kommt eben morgen vorbei, 20:07:30 im Hörsaal 20, Gebäudekreuz O27 der Universität Ulm. Einfach vorbeikommen. Wir beißen nicht. Wir freuen uns über jeden, der da ist.
Und wenn ihr noch keine Ahnung habt, dann können wir da auch irgendwie dann... Also wenn ihr auch die Webseite euch anschaut und nicht durchblickt, denke ich, können wir auch helfen und dann das zur Not irgendwie so hinbekommen, dass ihr dann auf jeden Fall mal euch einen Schlüssel eingerichtet bekommt und solche Sachen.
Ja, genau. Zur Vorbereitung wollte ich vielleicht noch sagen, also wie gesagt, ihr braucht keinen Laptop oder sowas mitzubringen, nur eben diesen Fingerabdruck und eure ID. Die ist unbedingt notwendig. Wenn ihr uns helfen wollt, dann könnt ihr das bereits vorher an uns per Mail schicken. Das wäre hilfreich, damit wir da schon ein bisschen organisieren können. Und bitte nur den Public Key, nicht den Private Key. Nicht den geheimen Schlüssel, nur den öffentlichen Schlüssel uns schicken. Und zwar an keysigning@ulm.ccc.de. Falls ihr das verschlüsseln wollt, dann an Hannes, Nico und mich.
Oder... geht zur Not auch. Also, ja.
Oder ihr schickt es direkt an einen von uns.
Genau.
Ja, und was ihr dann noch braucht, wäre ein Stift zum Schreiben und einen Ausweis.
Ein amtlicher Lichtbildausweis.
Genau, also ein Studentenausweis reicht da nicht aus. oder ein Mensa, ein Büchereiausweis oder so, würde auch nicht so wirklich, also sollte schon ein Personalausweis.
Oder ein Reisepass.
Oder ein Führerschein.
Führerschein geht auch, ja.
Ja. Vielleicht sogar mehrere.
Genau, das ist, je mehr, desto besser, dann kann man Cross-Checking machen und so.
Ja, also vielleicht nicht gerade besser. Mehrere Personalausweise mit unterschiedlichen Namen, das wäre
ja, das wär eher vielleicht nicht so gut.
Ja, also das ist alles, was ihr mitbringen müsst. Eben die ID mit dem Fingerabdruck, einen Stift und ein oder mehrere Ausweise. Und ihr würdet uns sehr helfen, wenn ihr uns den Key schon vorher an keysigning@ulmccc.de schickt. Falls ihr das aber nicht haben solltet, ist es nicht so schlimm. Dann wäre es vielleicht hilfreich, wenn ihr ein bisschen früher dort seid und uns ansprecht. Wir laufen da im Gebäudekreuz O27 rum, einfach ein paar Leute nach dem CCC fragen. Vielleicht können wir da auch noch ein bisschen Hilfestellung geben.
Genau.
Genau, und Infos auf ulm.ccc.de und dann in den News den entsprechenden Link folgen. Da habt ihr eine Beschreibung dazu.
Genau.
Okay, genug gelabert darüber. Mhm. Wir würden uns freuen, wenn viele kommen.
Genau.
Okay.
Ich würde sagen, wir machen jetzt nochmal Musik.
Genau, wir haben nämlich noch ein bisschen Zeit und unser Thema ist ja heute nicht Key Signing, sondern Big Brother Awards. Das heißt, wir sprechen dann auch nochmal über die Big Brother Awards. Aber jetzt kommt Musik von?
Triplexity. Ich hoffe, ich spreche sie richtig aus. Das ist, glaube ich, soweit ich weiß, war das die Gruppe, die sich irgendwie drei Internetmusikleute, die sich aber eigentlich nie direkt getroffen haben, sondern die halt zusammen irgendwie übers Internet Musik komponieren und machen.
Ah, interessant. Hast du nicht neulich den Link geschickt mit dem Internet-Chor?
Ja, doch auch. YouTube-Chor. Ein Chor über YouTube, den hat irgend so ein Komponist aus Amerika ins Leben gerufen. Er hat gesagt, ja, hier habt ihr die Noten, singt das mal ein. Ich habe hier er hat ein Video gemacht, ein stummes Video, wo er dirigiert. Und dann haben alle dazu gesungen und dann haben die das zusammen geschnipselt. Voll toll.
Genau, also ganz viele YouTube-Videos zusammengeschnitten, ja, zu einem Chor.
Bei der ersten waren es 180, bei der zweiten Version, die irgendwie im Mai rauskommt, endlich fertig sein soll, geschnitten sein soll, sind es 2100 ungefähr.
Ja, Leute, wahnsinnig die viele Leute.
Ja, und okay, eben hier gibt's was, Triplexity eben mit Coltrane. Thank you.
Es ist Sonntag, der 10. April 2011. Ihr hört Radio Free FM mit der Sendung Death Radio. Ja, Tim Pritlov sagt ja immer so gerne, man muss hin und wieder mal das Datum erwähnen, weil unsere Sendung wird ja noch in 1000 Jahren gehört.
Ja.
Und wenn dann die Aliens kommen und Geschichtsbücher über die Erde machen wollen, dann müssen die ja wissen, wann das war.
Genau. Also 2011 nach Christi Geburt. Wir müssen ja das richtige, auch das richtige Rechnungsschema machen. Wenn jetzt irgendwie in 10 Jahren irgendwie was Großes passiert und die dann sagen, ach, das ist jetzt das Wert, da sagen wir jetzt wieder Jahr Null, dann ja, würde das ganze Jahr vielleicht nicht mehr so ganz passen.
Okay. Ja, das Datum sagen wir deshalb, weil unsere Sendung gibt es als Podcast zum Runterladen auf www.defradio.de. Und heute sprechen wir noch ein bisschen über den Big Brother Award 2011 oder über die Big Brother Awards. Wir sind bald sind wir durch mit der Sendung, aber eine Viertelstunde haben wir noch.
Ja, wir hatten ja vorher alle Leute vorgestellt, die eben 2011 die Big Brother Awards gewonnen haben, alle Institutionen.
Ja, genau.
Und ja, jetzt haben wir noch ein paar von den älteren Gewinnern rausgesucht von Leuten, die es in den letzten Jahren gewonnen hatten. Und da gehen wir jetzt einfach ein paar Leute durch.
Genau, nämlich der vorherige Big Brother Award. Also wie gesagt, 2010 gab es ja keine Verleihung, aber 2009 gab es eine. Und in der Kategorie Politik ging dieser damals an Dr. Ursula von der Leyen.
Genau.
Und insbesondere in CCC- und Föbut-Kreisen, aber ich denke auch sonst, wird diese eben verbunden mit dem System zur Inhaltskontrolle im Internet. Nämlich genau. Diesen sogenannten Netzsperren, dem Zugangserschwerungsgesetz, das ja jetzt abgelehnt wurde oder außer Kraft gesetzt. Oder nein, wie
nennt irgendwie man das? Jetzt erstmal gekippt wurde.
Genau, so. Also nicht nur außer Kraft, sondern wirklich ausgesetzt. Nein, nicht auch nicht ausgesetzt.
Es gibt es halt nicht mehr.
Ja.
Nichtig gemacht.
Genau, keine Netzsperren für Deutschland.
Auf jeden Fall jetzt mal für jetzt, bis sie wieder drauf kommen, dass sie es vielleicht doch wollen.
Zum Beispiel gegen Killerspiele. Na egal, genau. Auf jeden Fall bekam Dr. Ursula von der Leyen diesen Preis 2009. Mhm. Wer damals die Diskussion verfolgt hat, den wird das wohl nicht wundern.
Genau.
Na, was gab es denn sonst so?
Genau.
Auch 2009.
Wir hatten ja vorher darüber geredet, dass ja toll wäre, ein Lebenswerkpreis zu haben. Und irgendwie gab es den halt nur dieses Jahr nicht, weil den gab es ab und zu mal schon. Und eine Persönlichkeit, die gerade den CCC-Kreisen wirklich sehr bekannt ist und bei ihnen schon Kultstatus fast erreicht hat.
Eigentlich ist fast sein Fingerabdruck bekannter als er selbst.
Ja, genau.
Wir sprechen von niemand anderem als Herrn Wolfgang Schäuble.
Genau, und der hat für sein Lebenswerk den Big Brother Award bekommen 2009.
Den Big Brother Lifetime Award.
Genau.
Wenn euch das interessiert, lest es nach.
Da sehr toll, was er denn so alles getan hat und so.
Genau. Ja, und wir haben schon mehrfach erwähnt, den Preis gibt es schon länger. Und letztes Jahr gab es dann auch einen Rückblick auf frühere Big Brother Awards. Und beispielsweise im Jahr 2002 hat das BKA, das Bundeskriminalamt in Wiesbaden, einen Big Brother Award verliehen bekommen. Und zwar für die Einrichtung von Präventivdateien. Also wieder so eine Sache, dass das Sammeln von Daten und Überwachung von Leuten ohne irgendwelchen Anlass.
Es handelte sich um Gewalttäterdateien links Limo, rechts Rebo, Ausländerkriminalität, Aumo und Sport. Im Sport die Hooligan-Datei.
Also wenn man da irgendwie aus Versehen reingeraten ist, dann wurde man da eben schon überwacht und wurde irgendwie speziell behandelt. Und dann ging auch ein weiterer im Jahr 2000, also im ersten Jahr der Verleihung an das Bundesverwaltungsamt, für ein diskriminierendes Ausländerzentralregister. Auch wieder so eine Sache, Datenspeicherung, also zentrale Speicherung von Daten ohne Anlass und eben diskriminierend, weil hier nicht deutsche Bürger nicht deutsche Bürger betroffen waren und da eben sensible Daten gespeichert wurden, so ähnliche Sache, wie wir uns ja beim Zensus bereits darüber aufgeregt haben.
Genau.
Ja, wir schauen uns mal die Geschichte noch ein bisschen weiter an. Also 2000 war die erste Verleihung des Big Brother Awards. Oh, habe ich was vergessen?
Wir hatten hier nochmal irgendwie andere Lebenswerk-Leute, Ausländerzentralregister und sowas fürs Lebenswerk. Ja.
Okay. Also 2000 hat es begonnen. Da hatten wir gerade das Bundesverwaltungsamt. Dann ging es weiter mit 2001. Otto Schilly war da ein Hauptpreisträger für das Eintreten gegen Bürgerrechte, gegen Datenschutz und gegen informationelle Selbstbestimmung. Mhm. Unter dem Deckmantel der Terrorbekämpfung. Die Terrorbekämpfung wird ja sehr gerne für sowas hergenommen.
Genau. Oder auch Kommunikation eben für die fürs Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie für die Telekommunikationsüberwachungsverordnung.
TKÜV.
So. Genau.
Ja, und da war auch da dieser Regionalpreis für das Gymnasium, das war das wieder die Sache mit den Schülerdaten.
Ja, das war in dem Fall das Schülercard mit Fingerabdruck.
Oh, Schülercard, uiuiui.
Ja, die dann irgendwie mit Fingerabdruck dann in der Mensa bezahlen konnten oder sowas.
Mhm. Was auch wieder eingeführt werden soll in Supermärkten.
Ja, genau, Supermärkte.
Bezahlung per Fingerabdruck.
Weil, also an sich ist es ja ein wirklich ein voll toller Bequemlichkeitsbonus, weil man braucht nichts mehr dabei haben, weil man den Finger hat man immer dabei. Und an der Haustüre hat man sowieso auch schon seinen eigenen Fingerabdruckscanner und dann kann man einfach so sozusagen nackt zum Einkaufen gehen.
Voll toll. 2002, ein Beispiel. Toy Collect GmbH.
Ja.
Toy Collect, wir wissen es alle, das Sammeln von, also insbesondere satellitengestützte Erhebung von Bewegungsdaten, ja, also Tracking wirklich, wann ist die Person wo, beziehungsweise gutes Fahrzeug, aber.
Aber das ist gleichbedeutend mit der Person meistens, gerade bei Fernfahrern. Auch ganz toll ist ja bei Toy Collect auch, dass diese immer wieder diese Brücken mit den ganz vielen Kameras drauf, die machen ja Fotos von allen Fahrzeugen, die vorbeifahren und scannen dann die Nummernschilder und überprüfen dann, ob die zahlen oder werfen sie dann weg, wenn es keine LKWs waren oder so.
Ja, und es soll natürlich ausgeweitet werden auf Autos, was am Anfang wurde es ja immer bestritten. Nein, nein, das wird niemals für Autos verwendet werden.
Genau, niemals. Und dann, wenn wir jetzt die Technologie haben, wieso nicht?
Insbesondere wurde der Vertrag neulich geleakt bei WikiLeaks und da stand drin, es muss möglich sein, damit auch Autos verfassen zu können. Stand im Vertrag drin.
Auch 2002 Lifetime Award für Microsoft.
Herzlichen Glückwunsch.
Wegen Digital Right Management und solchen Dingen. Ja.
Da wäre auch nochmal eine Sendung drüber angesagt, eigentlich über DRM, oder?
Ja. 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 Lifetime Award für Gebühren Einzugszentrale 2003 für die GEZ.
GZ, ja, die hat das bestimmt auch mal verdient. Da waren noch die amerikanischen Behörden, also Regierung der USA.
Ah.
Genau. Für die Nötigung europäischer und auch deutscher Fluglinien, diversen US-Behörden den Zugriff auf die umfangreichen Buchungsdaten der Passagiere zu gewähren. Wir haben da ja immer noch so Sachen wie SWIFT, also dass Banktransaktionen von USA eingesehen werden dürfen.
Mhm. Lauter so komisches Zeugs. Oh, 2004 war viel.
Stimmt, 2004 gab es mehr Awards. Die Universität Paderborn für
Videokameras in Hörsälen und Rechnerräumen.
Oh, videoüberwachte Hörsäle.
Mhm. Voll gut. Mhm. Da sieht man dann, wie viel die dann lernen und dann kann man danach die gleich auswerten, ob die Klausur überhaupt schreiben dürfen, wenn sie dann nie da waren oder wenn sie immer nur geschlafen haben.
Hier, Chibo beteuerte in seiner Online-Werbung, dass Daten vertraulich behandelt werden, aber in Wirklichkeit wurden die auf dem Adressenmarkt angeboten.
Mhm.
Bundesagentur für Arbeit in Nürnberg für Unfreiwilligkeit von Fragebögen, also Fragebögen, bei denen sehr intime Fragen gestellt wurden
und dann
zum Arbeitslosengeld 2. Ja.
Ja, ganz viel Zeugs.
Ganz viel Zeug 2004. Wen das interessiert, schaut doch vorbei auf bigbrotherawards.de. Da gibt es das Archiv, da kann man sich das durchlesen.
Mhm.
Lifetime Award für Otto Schilly 2005.
Der hatte ja 2001 oder so auch schon was
bekommen. Auch schon einen Big Brother Award bekommen, jetzt nochmal einen Lifetime Award.
Mhm.
Und nochmal eine Grundschule. War das jetzt
das mit den Banken? Das waren die mit den Sparkassen und mit den Volksbanken. Ja. Dann 2006 SWIFT. Hatten wir ja schon vorher erwähnt.
Genau,
SWIFT. Society for Worldwide Interbank Communication.
Interessanterweise. Interbank
Financial Telecommunication, ja.
Steht da überhaupt nichts im Namen davon, dass es eigentlich nur um die Überwachung der Leute geht?
Genau.
Es geht eigentlich ausschließlich darum, oder?
Ja.
Geht es um irgendwas anderes bei SWIFT? Naja, gut, das SWIFT. Es heißt ja eigentlich SWIFT-Abkommen, diese Sache mit der Weitergabe.
Mhm. Es geht ja darum, dass man überwachen kann. Also. Gemeint war ja irgendwie, dass man halt so komische Datenübertragungen, Geldübertragungen überwachen kann, aber an sich überwacht man halt einfach alle.
Ja, und genauso ging es weiter. Das heißt Big Brother Awards, dieses Jahr zum 10. Mal, schon eine Woche her, aber ich denke, das war ganz nett. Also zumindest uns hat es Spaß gemacht, das nochmal zu rekapitulieren, nochmal hier auch zu bearbeiten, nochmal zu sagen, worum ging es. Ich freue mich schon auf die nächsten. Ich weiß jetzt nicht genau, ob die jetzt dieses Jahr noch kommen werden.
Ich vermute mal, dass sie jetzt umsteigen auf den Frühjahrsrhythmus.
Wahrscheinlich werden die im Frühjahr nächsten, also 2012 wieder verliehen. Mhm. Und wir hören uns wieder in 14 Tagen hier bei Def Radio. Dann wird Ostersonntag sein.
Ja.
Mal sehen, was wir dann als Thema haben. Auf der Website steht schon was, nämlich Mampf. Wir versuchen das hinzubekommen. Noch nicht ganz sicher, ob wir das wegen dem Osterwochenende hinbekommen. Aber auf jeden Fall wird es eine Def Radio Sendung geben. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Wir haben schon lange nicht mehr ausgefallen, gell? Also seit einem Jahr war jede Sendung.
Ja, dreiviertel Jahr, aber ja.
Okay. Wir sind gut.
Ja.
Wir sind gut. Also schaltet wieder ein. Im Studio waren für euch heute Hannes und Matu. Wir sind von eurem Chaos Computer Club Ulm.
Ja.
Und happy hacking.
Genau. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal bei Radio Free FM und Def Radio. Ciao.